Guten Morgen. Was ist die schönste Überraschung, die ihr jemals erlebt habt? Vielleicht eine Überraschungsgeburtstagsparty zu einem runden Geburtstag oder vielleicht eine gute Rückerstattung vom Finanzamt, unerwartet? Oder vielleicht sogar ein Parkplatz am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt, ne? Oder vielleicht hast du noch was anderes. Aber ich glaube, ihr könnt das nicht toppen, was eine Frau in Neuseeland erlebt hat. Sie heißt Tiana Marsh und vor einigen Jahren hat sie eine Werbung gesehen in der Zeitung. Und diese Werbung war von BMW. Und da ist gestanden, der erste Kunde, der zum 1. April zu uns kommt, bekommt ein neues Auto. Kostenfrei geschenkt. Zum 1. April. Und alle haben natürlich gedacht, das ist nur ein April-Scherz, oder? Aber diese Frau Marsh, sie hatte daran geglaubt und fest im Glauben ist sie dorthin gegangen. Also diese Frau Marsh ist tatsächlich dorthin gegangen zum BMW Neuseeland am 1. April mit der Werbung und mit ihrem 15-jähriges altes Auto und hat tatsächlich einen kostenfreien BMW geschenkt bekommen. Im Wert von ca. 30.000 Euro. Ist das nicht schön? Das ist eine gewaltige Überraschung. Bis jetzt habe ich eine solche Überraschung nicht gehabt in meinem Leben, aber ich habe halt viel Gutes erlebt, viele gute Überraschungen gehabt. Ihr wahrscheinlich auch. Aber habt ihr auch schlechte Überraschungen auch erlebt? Ja, der eine oder der andere? Ein Strafzettel? Zum Beispiel, die man bezahlen muss, Auto, Parkplatz, zu weit gefahren, da zu schnell gefahren, ja, der eine oder der andere. Wir erleben das natürlich nicht, weil wir sind alle gläubig, wir fahren regelkonform, wir parken regelkonform, mehr oder weniger. Also, durch die Zeit halt hindurch gab es immer gute Überraschungen und schlechte Überraschungen. Und ein Mann, der in der Zeit von der Bibel eine sehr schlechte Überraschung erlebt hat, ist ein Mann namens Habakuk. Und wir wissen relativ wenig von diesem Mann. Wir reden auch nicht viel über diesen Mann, muss man sagen. Er hat sein eigenes Buch im Alten Testament. Wir kommen später dazu. Aber er hat eine schlechte Überraschung erlebt. Und heute möchte ich seine Überraschung zusammen angucken mit dir, mit euch. Und ich möchte die Frage stellen, was hat seine Überraschung damals mit uns zu tun heute? Und was machen wir, wenn Gottes Wege nicht unsere Wege sind? Wenn Gottes Wege anders sind zu dem, wie wir uns das vorgestellt haben? Wir fangen an mit seinem Buch. Ich habe so ein schönes PowerPoint hier. Egal. Und sein Buch ist in dem Alten Testament, er ist einer von den kleinen Propheten. Man nennt sie Kleinpropheten nicht, weil sie so ungefähr groß waren, aber einfach, weil ihre Bücher kurz waren. Und es gibt 12 von denen und Habakuk ist ein davon. Und sein Buch beinhaltet nur 3 Kapitel. 3 Kapitel. Also man kann das ganz schnell lesen. Ich würde sagen 5 bis 10 Minuten, je nachdem, wie schnell du liest. Und das ist euer Hausaufgaben für heute Nachmittag, nach dem Mittagsschläfchen oder so. Du stehst auf, du nimmst die Bibel, du blätterst eine Weile, bis du Habakuk findest, weil es ist nicht gerade so einfach zu finden. Ne? Und du liest Habakuk durch. Es wird nicht oft gelesen, würde ich sagen, bei Gläubigen. Vielleicht einmal im Jahr durch diese Bibel in einem Jahrplan. Aber wir Juden, wir lesen das bei Pfingsten. Habakuk ist ein Prophet. Wir wissen eigentlich relativ wenig über ihn und was er tut, wie er war und so weiter. Also wir wissen nichts über seine Herkunft, keiner Stammbaum oder so, nichts über Papa und Mama, danke. Und sein Name bedeutet vielleicht, da sind wir uns auch nicht sicher, bedeutet vielleicht Umarmung. Also für die werdende Mütter, die vielleicht einen etwas anderen Namen haben möchte mit einer schönen Bedeutung, warum nicht Habakuk? Der kleine Habi kann ein bisschen rumrennen in der Kita. Und Habakuk hat geschrieben in den Zeiten von ca. 640 bis 605 vor Christus. Und er hat geschrieben in den Zeiten von dem geteilten Königreich. Also wir hatten den guten Tagen hinter uns damals. Wir hatten David, Salomo und so, alles war richtig gut. Dann ist der Königreich auseinandergegangen. Und im Nordreich war Israel und im Südreich Juda. Im Nordreich gab es gar keine guten Königen. Also das ist sehr leicht zu merken. Israel war einfach immer grottenschlecht. Und im Südbereich, im Südenkönigreich, das war Juda. Und das war das Haus David dort. Und so damals gab es ab und zu gute Könige. Und so ungefähr 640 vor Christus gab es einen sehr guten König, Josia. Er war einer von den Besten, hat richtig gut regiert. Und nach ihm ist Jehoiakim gekommen. Und Jehoiakim war einer von den schlechtesten Königen. Und wie wir sehen werden, in dem, was Habakuk sagt, es ging uns damals nicht gut unter die Herrschaft von Jehoiakim. Also er regierte circa 609 vor Christus, 605 vor Christus, 4 Jahre später. Die Babylonier, sie sind an die Macht gekommen. Davor war es die Assyrer. Babylonier haben die Assyrer geschlachtet. Geschlagen, dankeschön, ja. Wobei, eigentlich stimmt es auch. Ne? Sie waren relativ, nicht so schön. Also sie haben die geschlachtet und vielleicht noch andere Sachen dazu. Und sind dann einmarschiert in Juda und haben Jerusalem attackiert in 605 vor Christus. König Nebukadnezar ist vielleicht ein Begriff. Und später haben sie dann uns wirklich erobert. Also Habakuk hat in dieser Zeit prophezeit, Zeiten von Unruhe, Zeiten von Schwierigkeiten. Und er war ein Zeitgenosse mit Jeremia, einer von den großen Propheten. Großen, kleinen. Und sie haben zusammen prophezeit und haben Gottes Wort weitergegeben. Habakuks Buch besteht aus 5 Teilen. Und es ist eigentlich so eine Fragen- und Antworten-Session mit Gott. Die ersten 4 Teile, da geht es um Fragen und Antworten. Habakuk stellt eine Frage, Gott antwortet. Und dann wird Frage, Antwort. Und dann der letzte Teil ist ein Loblied an Gott. Also Habakuks Reaktion zu all dem, was Gott ihm sagt und was er erlebt. Und so kommen wir jetzt zum Inhalt von Habakuk, von seinem Buch. Der erste Teil, nur die ersten 4 Verse. Habakuk beschwert sich. Und er sagt, warum gedeihen die bösen Leute in Juda? Warum geht es ihnen gut? Hört mal zu, was er zu sagen hat. Wie lange noch, Herr, soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt. Schreie ich dir zu, doch du greifst nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben und warum siehst du dem Elend zu? Um mich herum herrschen Unterdrücken und Gewalt. Zank und Streit erheben sich. Das Gesetz findet bei uns keine Beachtung mehr und es werden keine gerechten Urteile gefällt. Die Bösen umzingeln die Unschuldigen und das Recht wird in Unrecht verdreht. Er hat das vor Tausenden von Jahren geschrieben, das stimmt auch heute noch, oder? Wir kommen später dazu. Also Habakuk sagt mit anderen Worten zu Gott, Gott, warum tust du nichts? Du greifst nicht ein, es gibt eine Menge Ungerechtigkeit ringsum und du tust nichts. Er schuldet Gott an quasi. Wir würden sowas nie machen als gute Gläubige, aber Habakuk, na, einen schlechten Tag gehabt, keine Ahnung. Beschwert sich bei Gott und er kriegt eine Antwort. Ah, das war die Kriminalität, sorry. Er kriegt eine Antwort und das ist Gottes erste Antwort. Und Gott sagt, ich mache doch etwas. Ich schicke euch die Babylonier, um diese bösen Leute in Juda zu bestrafen. Gott sagt, seht auf die Völker, schaut aufmerksam hin, ihr werdet erstaunt und erschrocken sein. Noch zu euren Lebzeiten werde ich etwas geschehen lassen, das ihr nicht glauben würdet, sagt Gott, wenn es euch jemand erzählte. Ich werde die Babylonier, dieses grimmige und ungestüme Volk, gegen Juda aufstacheln. Erbarmungslos durchstreifen sie die Welt und unterwerfen sich ein Land nach dem anderen. Dabei verbreiten sie Furcht und Schrecken. Sie tun, was ihnen gefällt und herrschen mit Brutalität. Mit anderen Worten, Gott sagt zu Habakuk, Überraschung! Ich schicke ein fremdes Volk in Land. Sie werden einmarschieren, sie werden die Gottlosen in Jude zerstören, dann hast du wieder Gerechtigkeit in deinem Land. Die werden diese Ungerechtigkeit richten, worüber du, Habakuk, dich beschwert hast. Tolle Antwort, oder? Direkt zur Sache. Habakuk beschwert sich, Gott sagt, ich biete eine Lösung an. Habakuk ist nicht gerade so hundertprozentig mit Gottes Antwort zufrieden, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Und er beschwert sich nochmals. Er sagt, aber die Babylonier, sie sind doch viel böser und viel schlimmer als unsere bösen Leute. Er sagt, Gott, bist du nicht von altes her, Herr, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, du hast sie, die Babylonier, zum Gericht eingesetzt und mein Fels zum Züchtigen sie bestimmt. Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können. Und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du dann den Räubern zu, schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Mit anderen Worten, Habakuk sagt Gott, Gott, ich meinte es nicht wirklich so. Siehste, ich hatte eine Idee, dass du einfach die Gottlosen in unserem Land richten könntest. Du könntest sie einfach ausrotten aus dem Land. Aber diese Idee, ein schlimmeres Volk reinzuholen in unserem Land, ich bin nicht wirklich so damit einverstanden. Es geht ein bisschen zu weit. Und hier gibt es eine besondere Ironie, weil Habakuk sagt, dass Gott das nicht zugucken kann, wenn Gott den Gottlosen holt, um die Gottlosen im Land zu richten. Weil die Gottlosen im Land, jetzt bezeichnet er sie als gerecht im Vergleich zu den Babyloniern. So war der Unterschied. Ne? Er hat sich ein bisschen beschwert über Ungerechtigkeit und jetzt beschwert er über noch Ungerechtigkeit. Gott antwortet Habakuk wieder. Keine Sorge, ich werde auch die Babylonier eines Tages bestrafen. Hier kommen wir zu einem etwas längeren Text. Und der Herr erwiderte mir und sprach, schreib die Vision auf, und zwar deutlich, auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann. Denn die Vision gilt erst für die festgesetzte Zeit, und sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Mit anderen Worten, wenn sie sich verzögert, warte darauf, denn kommen wird sie. Sie wird nicht ausbleiben. Siehe, die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Werden nicht diese alle über ihn ein Spottlied anheben, über Babylon, wobei sie mit Rätselfragen auf ihn anspielen? Und man wird sagen, weh dem, der aufhäuft, was nicht sein ist. Wie lange noch? Und der Pfandschuld auf sich lädt. Werden nicht plötzlich solche aufstehen, die dir Zins auferlegen, und solche aufwachen, die dich zittern lassen? Da wirst du ihnen zur Beute werden. Mit anderen Worten, sie kriegen, was sie verdient haben. Weil du selbst viele Nationen ausgeräumt hast, Babylon, werden alle übrigen Völker dich ausrauben, wegen der Blutschuld an den Menschen und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und all ihre Bewohner. Du hast an Schande dich gesättigt, statt an Ehre. So, trinke denn auch du und zeige deine Vorhaut. Der Becher der Rechten des Herrn kommt nun zu dir und schimpfliche Schande kommt über deine Herrlichkeit. Krasse Aussage von Gott, oder? Er holt die Leute rein zum Richten, sie gehen zu weit und er werde sie letztendlich richten. Er sagt, Habakuk, ich weiß, was ich tue. Ich weiß, was ich tue. Vertraue mir, wie ein Kind des Vaters vertraut. Letztendlich wird alles gut. Dies sind die Fragen und Antworten teilen. Und man würde vielleicht erwarten, dass Habakuk sich noch wieder beschwert und sagt, hey Gott, ich bin immer noch nicht zufrieden mit deiner Erklärung. Tut er aber nicht. Stattdessen singt er Gott ein Loblied. Und er hat es so geschrieben, dass es nicht nur für sich war, nicht so ein privates Loblied war, aber es war, die Idee war, dass andere Leute mitsingen. Das war so ein Chor, Chorlied. Und er sagt, Gottes Wege sind unerforschlich. Und auch wenn ich sie nicht verstehe, ich werde trotzdem Gott vertrauen. Er singt oder vielleicht schreibt, Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich habe, Herr, dein Werk gesehen. Inmitten der Jahre verwirkliche es. Inmitten der Jahre mache es offenbar. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Gott kommt von Teman her, vom Süden, und der Heilige von Gebirge Paran. Seine Hoheit bedeckt den Himmel und sein Ruhm erfüllt die Erde. Ich vernahm es, da erbebte mein Leib, bei dem Schal erzitterten meine Lippe, Fäulnis drang in meine Knochen und unter mir bebte mein Schritt. Jetzt will ich auf den Tag der Bedrängnis warten, dass er herabkommt gegen das Volk, das an uns angreift. Denn der Feigenbaum blüht nicht und an den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seiner Leistung und die Terrassengärten bringen keine Nahrung vor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden und kein Rind ist in den Ställen. Ich will in dem Herrn jubeln, will jauchzen über den Gott meines Heils. Der Herr ist meine Kraft. Den Herrschen gleich macht er meine Füße und über meine Höhen lässt er mich einherschreiten. Er akzeptiert das. Er ist auch ehrlich. Er sagt, alles in mir bebt, wenn ich darüber nachdenke, was auf uns kommen wird als Volk. Aber trotzdem werde ich mich nicht in den Umständen freuen, sondern in Gott, mein Heil, freuen. Auch wenn es nichts mehr zu ernten gibt, wir kein Essen haben, weil es alles beraubt worden ist, ich will trotzdem Gott vertrauen. Also das ist Habakuks Botschaft, so war es damals, das ist das, was er gesehen hat, das ist auch das, was tatsächlich passiert ist. Die Babylonier sind einmarschiert und alles, was Gott ihm gesagt hat, ist dann tatsächlich stattgefunden. Das war ein Albtraum für Habakuk. Und ich habe mich die Frage gestellt, wie würde das heute aussehen? Weil wir können das lesen und wir verstehen das vielleicht vom Konzept her und so, aber wir kennen kein Babylonier, es gibt keine mehr. Die meisten von uns sind auch keine Juden. Wir haben kein Land, wo eine Theokratie hat, so, wo Gott an die Macht ist und so. Wie können wir uns das vorstellen? So habe ich mir ein modernes Szenario ausgedacht. Und bevor wir dazu kommen, ich muss einiges dazu sagen. Und zwar, das ist keine Prophetie. Ja? Also bitte komm nicht zu mir am Ende und sag, denkst du, es wird wirklich so passieren? Nein, das ist keine Prophetie. Und ich werde sicherlich auch einige Leute mit diesem modernen Szenario beleidigen. Das ist auch nicht meine Absicht. Das ist nur eine Art und Weise, dass wir wirklich im Leben uns hineinsetzen können vom Habakuk. Okay? Also das vorab gesagt. Jetzt kommen wir zu unserem modernen Szenario. Wir können es uns ein bisschen so ausdenken, wie es sein könnte. Also, stell dir vor, du beschwerst dich über den Unrecht hier in Deutschland. Du sagst Gott, es gibt Betrug, Korruption, Kriminalität, Menschenhandel, Drogenherstellung, Mord, all das in unserem Land, hier in Deutschland. Gott, du sollst eingreifen, du sollst es richten, du sollst es wegmachen aus unserem Land. Du gehst auf Demos, du stehst auf gegen Korruption, du protestierst, du machst alles, du betest viel dafür. Und Gott kommt zu dir und sagt, okay, Ich schicke die Russen. Ich wusste, vielleicht beleidigt, das wird dann. Wir können auch die Russen rausnehmen, wir können die Amerikaner sagen, ne? Oder die Polen, oder ist mir vollkommen egal, ne? Aber Gott sagt, in meinem ausgedachten Szenario, ich schicke den Russen, die Russen zu euch. Die werden wieder einmarschieren, die werden Deutschland erobern. Und die bringen die korrupten Politiker, Leiter und so weiter um. Sie zerstören die Drogenmanufaktur, sie töten die Zuhälter und sie befreien ein bisschen das Land. Es gibt keine Demokratie mehr, weil sie an die Macht sind, aber sie haben die Gottlosen hier im Land zerstört, gerichtet. Und dann kommen wir zu Gott und wir sagen, Gott, das ist nicht wirklich, was ich mir vorgestellt habe. Weil die sind doch viel schlimmer als wir. Sie haben schon einen schlechten Ruf. Sie verwenden Chemiewaffen, verbotene Kampfmittel. Sie töten Kinder und ältere Leute. Die sind furchtbare Menschen. Sie lassen hinter sich einen Vernichtungsfeldzug. Das kann doch nicht wahr sein, dass du das tust, oder? Sind wir zufrieden mit Gottes Lösung, wenn er sowas sagen würde? Und Gott sagt zu uns, ich verstehe das, aber es wird nicht für immer sein. Die bleiben nicht für immer. Ich werde sie auch mal bestrafen. Ich schicke auch Befreiung von dem. Aber in der Zwischenzeit, sie sind meine auserlesene Werkzeug, um Aufrichtigkeit hier in Deutschland zu erwecken. In der Zwischenzeit, vertrau mir. Ich weiß, was ich tue. Und ich kann mir das gar nicht wirklich so vorstellen, dass ich so reagieren würde wie Habakuk. Also ich habe Mitleid mit dir, wenn du nicht so reagierst. Aber wir sagen, hey Gott, deine Wege sind nicht unsere Wege. Wir akzeptieren das, wir sagen, Gott, du bist groß. Und wir loben Gott und beten ihn an. Und wir sagen auch, wenn es keine Milch in Edeka gibt, keine Tomaten in Netto, ich werde dich preisen. Ich werde dich loben. Meine Freude ist in Gott, mein Heil. Wie würdest du reagieren, wenn du so ein Gespräch haben würdest mit Gott? Würdest du reagieren wie Habakuk oder vielleicht wie ich? Das kann doch nicht wahr sein, Gott. Aber Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Und ich möchte, du kannst dich jetzt zu deinem Nachbarn drehen und sag, Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Also wir hoffen nicht, dass sowas passiert. Na, natürlich, und wie gesagt, ich bin kein Prophet, das ist keine Prophetie, das ist nur ein ausgedachtes Szenario, um das ein bisschen zu aktualisieren. Also wenn wir sagen, wir hoffen und beten, dass das nicht passiert, was hat dann Habakuks Geschichte mit uns zu tun? Ich habe drei Punkte hier aufgeschrieben, für was diese Geschichte mit uns persönlich zu tun haben könnte. Und der erste Punkt, und das ist wirklich das, womit du, was du wirklich mitnehmen sollst, ist, Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Und er sagt das selber. Er sagt das in Jesaja. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und das ist wirklich die größte Lektion vom Buch. Gott macht Sachen anders. Gott tickt anders wie wir. Wir sollen nicht denken, dass er genauso denkt und handelt, so wie wir das machen würden. Seine Wege sind anders. Und trotzdem, ich weiß nicht, ob du das jemals gemacht hast, vielleicht ist es einfacher zu sehen, wenn andere Leute das tun. Warst du schon mal bei einem Gebetstreffen, wo jemand so gebetet hat? Gott, du siehst, mein Cousin ist nicht gläubig. Bitte setze rund um ihn viele Christen. Bitte mach, dass er eine Werbung sieht im Fernsehen für christliches Event. Bitte rede direkt zu ihm. Und vielleicht gibt es nichts Falsches in dem, aber ich finde es lustig, dass wir Gott Anweisungen geben, wie er handeln soll. Ne? Also bis jetzt hat Gott die ganze Welt geschaffen, ist auch aufrecht erhalten, die ganze Geschichte von jeder Person auf der Welt persönlich vorbereitet und gemacht. Und trotzdem denken wir, dass er vielleicht ein paar Anweisungen braucht, um wie er unser Gebet erhören soll. Und wenn ich das so darstelle, ist es natürlich lächerlich. Aber trotzdem machen wir alles. Machen wir das alles, oder? Hast du das schon mal gemacht? Gott gesagt, wie er handeln soll? Ja? Ja? Weil natürlich braucht Gott einfach unsere Hilfe, ne? Ich sage immer, ich bin so froh, dass Gott Adam am sechsten Tag geschaffen hat. Weil wenn er Adam am elften Tag geschaffen hat, dann hätte Adam lauter Ideen gehabt, wie Gott das besser machen könnte. Es wird meistens nicht kommen in unserem Leben, so wie wir das wollen oder erwarten. Und vielleicht hast du das in deinem Leben erlebt, oder? Wo Gott einfach anders gehandelt hat, als du dachtest. Vielleicht nicht so grandios wie Habakuk, aber in kleineren Sachen. Ich habe es in meinem Leben erlebt. Und das große Beispiel für mich ist meine Liebesgeschichte mit meiner Frau. Ich hatte einen perfekten Plan für Gott. Ich habe es ihm auch geliefert. Und erstaunlicherweise hat er anders gehandelt. Ich kann es bis zum heutigen Tag nicht verstehen, warum. Also es war wirklich ein guter Plan auf dem Papier. Na, wir haben uns getroffen in Israel, wir haben gemeinsame Freunde gehabt in Afrika, diese gemeinsamen Freunde wollten heiraten. Ich würde dann meine Frau wiedersehen in Afrika, ich würde ihr meine Liebe deklarieren und wir würden happily ever after leben. Ein happy end. Ne? Und dann konnte ich nicht zu der Hochzeit, weil sie haben die Hochzeit der Hochzeitsdatum geändert und das Ganze hat dann fast 3 Jahre gebraucht, bis wir dann letztendlich zusammengekommen sind. Gottes Wege sind nicht meine Wege gewesen. Und wenn ich zurückschaue, jetzt vom heutigen Stand, ich sehe, seine Wege waren viel besser als meine Wege. Viel, viel besser. In dem Moment dachte ich das nicht. Mittendrin dachte ich das nicht. Mittendrin dachte Habakuk nicht, ja, Gottes Wege sind super, wenn er zum Olivenbaum gegangen ist und keine Olive gefunden hat. Aber irgendwann hat er das doch realisiert, Gottes Wege sind besser. Auch in den Trauensgeschichten, auch in die Sachen, die wir nicht verstehen können. Wir als Familie, teile das ganz persönlich mit euch, wir haben 2 Fehlgeburten erlebt. Die erste war in den 16., 17. Schwangerschaftswoche schon weiter entwickelt als in der ersten Trimester. Und das ist traurig. Das ist traurig, sowas zu erleben. Und du suchst nach einem Sinn und Zweck dahinter und du findest keine. Und letztendlich habe ich das aufgegeben. Und letztendlich habe ich gesagt, ich verstehe nicht, weil Gottes Wege sind nicht meine Wege. Aber ich kenne ihn und ich vertraue ihm. Und auch wenn meine 2 Kids, ich habe schon etliche Kinder, das wisst ihr, aber ich hätte noch mehr gehabt. Ich habe sie noch, die sind nur bei ihm. Sie warten auf mich. Eines Tages lerne ich sie kennen. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn Gott was anders macht, als wir uns vorgestellt haben? Habakuk gibt uns die Antwort. Und das ist mein 2. Punkt. Der Gerechte lebt oder überlebt teilweise, so fühlt es sich an, durch Glauben und Treue. Das ist die bekannteste Vers von Habakuk. Es wird öfters zitiert im Neuen Testament. Da lesen wir, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das erklärt uns, wie wir uns benehmen sollen in dieser Zeit von Schwierigkeiten, von Gottes Richten damals. Durch Glauben. Das Wort für Glauben auf Hebräisch heißt Emunah. Und Emunah hat eigentlich 2 verschiedene Bedeutungen. Was wir heute Glauben nennen, natürlich, unser Vertrauen an Gott, aber auch Treue. Glauben und Treue ist eigentlich ein Konzept in der hebräischen Denkweise. Also wir fangen an mit Glauben. Emunah bedeutet Glauben. Was ist Glauben? Die Bibel gibt uns die Definition. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, eine Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Mit anderen Worten, die Verwirklichung unserer Hoffnung und die Überzeugung über Sachen, die man nicht mit den Augen sehen kann. So überzeugt zu sein, es wird passieren, auch wenn ich das nicht sehe. Ich vertraue Gott. Ein paar Versen später sagt der Autor oder schreibt der Autor vom Hebräerbrief: Ohne diesen Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. 2 Teile. Erstmals musst du glauben, es gibt überhaupt einen Gott. Und das ist, glaube ich, das schaffen wir, oder? Das schaffen wir. Aber der zweite ist teilweise ein bisschen schwieriger, dass er der Belohner ist. Jeden, der ihn naht, wenn du zu ihm kommst, er belohnt dich. Er ist für dich. Wir vertrauen Gott, auch wenn wir nicht sehen, dass Gott handelt. Wir brauchen diese Brille des Glaubens, weil meistens sehen wir das nicht mit unseren normalen Augen. Wir sind zu schwach. Aber mit der Brille des Glaubens sieht man, man braucht Glauben, um das zu sehen. Wir vertrauen Gott, auch wenn unsere Augen das nicht sehen. Ich habe euch auch erzählt, Emunah bedeutet Treue. Das heißt, wir müssen einfach dranbleiben, treu bleiben. Halte durch, halte fest in diesem Glauben, was Gott uns gegeben hat. Es gibt aber eine andere Möglichkeit, das zu verstehen. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Weil teilweise die Pronomen in Hebräisch, also sein Glauben, es ist nicht unbedingt so sicher, zu wem das gehört. Ne? Also man könnte es auch anders verstehen. Der Gerechte lebt durch Gottes Glauben, durch Gottes Treue an uns. Ihr kennt bestimmt das Lied, die Güte des Herrn hat kein Ende, oder? Na, das singen wir auch hier in der Gemeinde. Ich liebe das Lied, ein schönes Lied. Witzigerweise, dieser erste Teil der Text, die Güte des Herrn hat kein Ende, das ist eigentlich von der griechischen Übersetzung genommen. Denn im hebräischen Urtext steht etwas anderes. Und mir gefällt es noch besser. Da steht, durch die Güte des Herrn sind wir noch nicht am Ende. Durch die Güte des Herrn sind wir noch nicht am Ende. Weil er hätte alle Recht der Welt, uns komplett zu zerstören. Uns zu verlassen als Menschen. Aber er tut es nicht, weil er ist treu. Gott war und ist treu zu uns. Und manchmal vergessen wir, dass er wirklich treu ist. Wir vergessen, was er für uns getan hat. Und Paulus, als er schreibt über sein Leben in diesem Glauben, er schreibt, er lebt durch den Glauben, was in ihm ist, ihm gegeben durch den Gott, der ihn geliebt hat. Vergangenheitsform. Was wäre, wenn ich meiner Frau sagen würde, Schatz, ich habe dich geliebt? Normalerweise würden wir denken, dann brauchen wir ein Komma und aber, ne? Ich habe dich geliebt. Aber wenn Gott sagt, ich habe dich geliebt, er erinnert uns an dem Kreuz. Weil das war ein für alle Mal sein Liebeszeichen für uns. Und wenn du denkst, Gott, du hast mich verlassen, du hast mich vergessen, du kümmerst dich nicht um ihn, denke an dem Kreuz. Weil in dem Moment hat er alles schon erledigt. Sogar bevor wir auf die Welt gekommen sind. Also, wir leben durch Glauben und Treue und auch durch Gottes Glauben und Treue an uns. Und wir haben einen Sinn und Zweck und das Leiden hat auch einen Sinn und Zweck. Und der Sinn und Zweck ist zum dritten Punkt, dass Gottes Herrlichkeit eines Tages die ganze Welt bedecken wird. Habakuk in seiner Vision, was er sieht, er sagt, denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. In all dem, was Gott tut, sein Handeln hat einen Sinn und Zweck, dass er verherrlicht wird von uns Menschen. Und ich glaube, für uns ist es teilweise schwierig zu verstehen, weil wir kennen die falschen Beispiele. Ne? Wir kennen die verschiedenen Diktatoren durch die Zeitalter hindurch, durch die Geschichte hindurch, wo Leute sich Respekt geholt haben durch Angst, durch Macht. Und sie haben Leute erobert, so wie die Babylonier, so wie Nebukadnezar. Sie haben Leute umgebracht und so weiter und so fort. Und haben so Ruhm und Ehre für sich selber gesammelt. Mit Gott ist es anders. Denn Gott hat uns geschaffen, so dass es uns am besten geht, wenn wir ihn verherrlichen. Es geht uns am besten, wenn wir ihn verherrlichen. Es geht uns am schlimmsten, wenn wir uns selber verherrlichen. Wir sind so geschaffen, dass wir die ganze Herrlichkeit, die wir kriegen in unserem Leben, dass wir das weitergeben an Gott. Und da, seitdem ich zum Glauben gekommen bin, mit 16 Jahren alt, hat Gott mir das damals gezeigt. Und das möchte ich ausleben, dass ich in alles, was ich tue, ich Gott Herrlichkeit gebe. Denn somit mache ich das, wozu ich geschaffen bin. Und wir dürfen diese Botschaft weitergeben. Und indem wir die Botschaft weitergeben, verherrlichen wir Gott. Vielleicht nicht gerade in so einer Art und Weise, dass wir Leute anschreien oder so. Aber wir können erzählen von dem, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Auch in den schwierigen Zeiten. Dass Gott dich vielleicht durch eine Fehlgeburt gebracht hat. Oder einen Autounfall. Oder Krankheit. Oder Ehescheidung. Und so weiter und so fort. Und wenn wir erzählen von diesem Gott, dann verherrlichen wir ihn. Und dann geht es uns am besten, er kriegt, was er verdient hat und diese andere Person wird hoffentlich auch geändert. Also in dieser Zwischenzeit von Leid und Freude und Überraschung und so weiter und so fort, wo wir Gott verherrlichen in allem, was wir tun, wo wir das weitergeben und so, wir warten eigentlich auf eine Zeit der kompletten Herrlichkeit. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie es sein wird, wenn Gottes Herrlichkeit wirklich die ganze Erde bedeckt, so wie die Wasser den Meeresgrund. Ich finde das schwer nachzuvollziehen, weil im Moment ist es nicht so. Stattdessen gibt es Gotteslästerung über die ganze Welt. Aber eines Tages, Gott sagt, er wird höchstpersönlich uns die Tränen wegwischen, wenn seine Herrlichkeit auf die Erde kommt. Und genauso wie damals Habakuk hinausgeschaut hat und er hat das Ende gesehen, er hat schon die schwierige Zeit gesehen, ohne Feigen, ohne Oliven und so weiter und so fort, aber er hat das Ende gesehen, dass Gott kommt, dass Gott kommt in seine Herrlichkeit. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du gerade in einem Moment bist, wo du so tief drinnen steckst und du kannst nur die mangelnde Ölbäume und mangelnde Feigen und so weiter sehen, kein Milch, kein was auch immer, du brauchst die Brille des Glaubens, um weiter hinauszuschauen auf die Zukunft, was auf uns zukommt, auf die Herrlichkeit Gottes, die eines Tages die ganze Welt bedecken wird. Dann gibt es keine Angst, keine Tränen und so weiter und so fort mehr. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Ob du das liebst oder hast, Gott wird dich in deinem Leben überraschen. Genauso wie er Habakuk überrascht hat. Ich sage es mal ein letztes Mal. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Bitte nimm das mit dir, wenn du alles andere vergisst. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Er handelt nicht so, wie wir uns immer das wünschen werden. Es wird passieren in unserem Leben. Und die Frage ist, wie reagieren wir? Vertrauen wir ihm? Freuen wir uns in ihm, nicht in den Umständen, sondern in ihm? Oder bleiben wir einfach nur bei diesem Angst? Wir leben durch Glauben und Vertrauen an ihm und durch seine Treue zu uns. Wir gehen mit ihm genauso wie ein Kind mit dem Vater geht. Und so halte durch. Halte durch. Eines Tages wird es ein Ende sein zu dem Chaos, weil Gott das schon vollbracht hat mit Jesus auf dem Kreuz. Eines Tages gibt es diese Herrlichkeit auf der ganzen Erde. Und eines Tages gibt es keine Tränen mehr. Meine Ermutigung für uns, halte durch. Und meine Herausforderung an uns ist, gib es weiter. Verherrliche Gott in deinem Leben, in allem, was du tust. Sei es Kaffee trinken, mit einem Nachbar reden, bei der Arbeit, wenn der Chef nicht zuguckt. Lass uns Gott in allem, was wir tun, verherrlichen. Denn er hat es verdient, denn seine Wege sind nicht unsere Wege. Lass uns beten. Vater im Himmel, deine Pläne sind unerforschlich und teilweise auch schwer zu verstehen, schwer zu nachvollziehen, schwer zu akzeptieren in unserem privaten Leben und auch in der Weltgeschichte. Aber du bist so weise, du kennst alles, du kannst alles. Und so, Herr, wollen wir dir vertrauen in allem, was du tust, in unserem Leben und auch in der Weltgeschichte. Und wir wollen auch mit Habakuk sagen, auch wenn es keine Oliven auf dem Ölbaum gibt, keine Feigen auf dem Feigenbaum, dass wir dir vertrauen. Und wir wollen jubeln und tanzen in deinem Heilen, was du für uns getan hast. Herr, bitte hilf du uns, im Glauben zu wandeln und in Treue zu dir. Und danke, dass du uns immer treu geblieben bist. Hilf du uns, durchzuhalten und dich zu verherrlichen in allem, was wir tun. In Jesu Namen. Amen.